Der Deutsche Filmpodcast.
Hallo, na, Freunde, es ist Luke, es ist der Deutsche Filmpodcast. Das überrascht niemanden, der diese Folge jetzt gerade angefangen hat abzuspielen. Aber ja, es ist weiterhin die inkonsequenteste Sommerpause aller Zeiten. Damit machen wir munter weiter, nachdem Janosch ja in der letzten Woche euch schon was zu Barbie erzählen konnte und leider nicht Oppenheimer gesehen habe, hole ich das jetzt natürlich nach. Ich habe den, das ist schon ein paar Tage her tatsächlich, habe den am Donnerstag gesehen. Und also wie gesagt, ich habe es ein bisschen sacken lassen, vielleicht gar nicht so schlecht bei dem Film. Und das bringe ich euch heute mit. Ich erzähle euch also was über Oppenheimer. Mit Sicherheit von einigen der meist erwartetste Film des Jahres. Ob der dem Ganzen gerecht wird oder nicht, zumindest aus meiner Sicht, das kriegt ihr natürlich dann gleich noch gesagt. Und dann habe ich noch, ja, ich habe für euch einen Horrorstreifen dabei. Wer hätte das denn gedacht? Ich nicht, um ehrlich zu sein. Um Talk to Me wird es dementsprechend nachher gehen. Und dann am Ende geht es nochmal um Barbie, weil auch den habe ich gesehen. Janosch hat euch ja da schon mal den ganzen Überblick gegeben. Das heißt, ihr bekommt von mir dann eher kurz ohne Inhaltsverzeichnis einmal gesagt, wie ich das Ganze denn gefunden habe. Und schon am Anfang, ihr hört es, ihr merkt es wieder, es ist weiterhin die Udo Lindenberg, ich wohne im Hotelzimmer Edition. Deshalb, ja, wir haben wieder Hall. Das ist jetzt so, müssen wir auch diesmal wieder alle mit umgehen. Bin gespannt, auch Janosch wird demnächst hier wieder was machen. Und mittlerweile können wir etwas genauer festzurren, wie lange sich die ganze gemeinsame Sommerpause hinziehen wird. Und zwar wahrscheinlich bis Ende August, also gar nicht mehr so lange. Und dann ist ja auch schon fast Geburtstag, ne? Geht ja dann los. Den guten Janosch sehe ich übrigens in anderthalb Wochen ungefähr, weil er ja heiratet. Da könnt ihr vielleicht euch da schon mal in den Kalender reinbängen und dann bei unserem Instagram uns mal, also ihm, mir auch, dafür, dass ich es aushalte, aber ihm gratulieren zur Hochzeit. Mal gucken, ob jemand dran denkt. Wie gesagt, ist in anderthalb Wochen an dem Samstag. Sag ich jetzt einfach unabgestimmt. Tja, hat er Pech gehabt. Ich habe ein sehr schönes Geschenk für ihn. Das wird dann mit Sicherheit in einer der Episoden, die wir danach machen, kleines Thema sein. Da kann man sich schon mal drauf freuen. Ja, ansonsten würde ich dieses Mal gar nicht groß das Vorgespräch machen, denn die Filme, die ich dabei habe, die sind dann doch so sehr in Sachen, ja, die haben genug Gesprächsmaterial, sage ich mal, dass das dann reichen sollte für heute. Und ja, deshalb würde ich sagen, es geht los und wir starten direkt rein mit Oppenheimer. Der ist ja gestartet letzten Donnerstag, wie gesagt, einen Tag nach Barbie, der ja in diversen Vorpremieren schon am Mittwochabend online gegangen ist, also online im Sinne von online in den Kinos. Totaler Quatsch, was ich erzähle, aber das kennt ihr ja. Und Oppenheimer, ich habe das Glück gehabt, mir schon sehr, sehr langfristig Karten zu bestellen, konnte den deshalb im IMAX, also in dieser extra dafür gedrehten 60mm/70mm Version anschauen. Erzähle euch nachher natürlich im Laufe des Films der Besprechung auch ein bisschen, wie sich das Ganze denn auswirkt. Und Oppenheimer, ja, der neue Film von Christopher Nolan, die aus der Filmbubble, und das sind ja die meisten von euch, kennen den natürlich, ist für mich einer meiner absoluten, wenn nicht sogar mein Lieblingsregisseur. Ich finde, dass er in Sachen Spannungserzeugung und wie geht er auch mit Figuren um, ganz, ganz viel fürs Kino getan hat. Es gibt natürlich einige, die ihm da Sachen vorwerfen, dass immer viel das Gleiche ist oder dass es manchmal zu verschachtelt ist. Aber gerade das finde ich geil. Also ich muss wirklich sagen, von den Filmen, die er gemacht hat, einen schlechten sehe ich da nicht. Tenet war mir dann tatsächlich auch ein bisschen zu verkopft. Aber mein Gott, es ist ein sehr, sehr kreativer Typ, der Muss ich ausprobieren, soll er auch unbedingt machen. Den einzigen Film, von dem ich nicht gesehen habe, von ihm ist Dunkirk, weil ich nun mal einfach überhaupt keine Kriegsfilme mag. Aber seine Batman-Reihe, auch Insomnia, Film von 2002, den kann ich jedem ans Herz legen. So, wenn ihr nicht kennen solltet, ist so ein bisschen, ja, so Polizisten jagen und so weiter. Also tolles Ding. Polizisten jagen und so weiter. Das ist übrigens die Zusammenfassung vom deutschen Filmpodcast. Herzlichen Glückwunsch auch an uns. Naja, also ich bin Fan und dann mit Oppenheimer, gerade nachdem Tenet ja auch allgemein eher ein bisschen als sperrig angesehen wurde, habe ich gehofft, dass er mit Oppenheimer vielleicht da wieder etwas weiter wegkommt und bin dann wirklich mit riesigen, riesigen Erwartungen in dieses IMAX gelaufen. Und wenn man dann von Anfang an mitkriegt, okay, das ist ein Film, der dauert jetzt mal 180 Minuten, ja, muss man natürlich gucken, wann geht man vorher auf Toilette was trinken, Mann. Aber das kriegen erfahrene Kinogänger ja mittlerweile meistens relativ gut hin. Es geht von der Story her relativ einfach, wenn der Name des Films sagt, um was es geht. Um Robert Oppenheimer, der ja im Endeffekt ja der Erfinder, kann man sagen, beziehungsweise der Entwickler der ersten Atombombe war. Das Ganze spielte sich ja ab im Umfeld des Zweiten Weltkrieges und wir ja, begleiten diesen Wissenschaftler, begleiten wir halt auf der Reise, wie er halt das Ganze entwickelt, wie er ein eigenes quasi Dorf aus dem Boden stampft, mitten in der Wüste, um halt die ja, wichtigsten und cleversten Wissenschaftler aus ganz Amerika zusammenzurufen, um im Wettrüsten mit den Deutschen der Erste zu sein, der eine Atombombe entwickelt und dann eben soll die auch irgendwann gezündet werden. Darum geht's. Und natürlich geht's in diesen 3 Stunden noch um viel mehr. Es geht um den Mensch, Robert Oppenheimer, es geht um Liebesbeziehungen, die er hat. Es geht aber auch ganz viel um vor allen Dingen eine Beziehung zwischen ihm und Levis Strauss. Und das Ganze wird auch immer wieder in Rückblenden erzählt. Wir werden irgendwann auch ein Gerichtsverfahren sehen. Ist kein Gerichtsverfahren, aber es geht sehr, sehr in die Richtung. Und ja, es ist also ein historischer Film. Dementsprechend kein Action oder Thriller, wie er das so häufig macht. Das ist zumindest kein klassischer Thriller, aber extrem spannend ist er trotzdem. Und das liegt auf der einen Seite daran, wie er das Ganze erzählt, also wie er sein Drehbuch aufgebaut hat. Sehr, sehr dialoglastig, dieser Film. Und vielleicht kann man auch nicht immer allem folgen. Das ist so. Das ist aber vielleicht auch gar nicht so schlimm, weil es geht dann doch immer eher um das Gefühl. Und dann hat er natürlich wieder um sich herum an allen Fronten einfach nur absolute Profis mit reingeholt. An der Kamera heute von heute mal. Die beiden sind ja als Duo immer unterwegs gewesen, auch in den letzten Filmen. Das heißt gerade die Bildsprache, die bei ihm ja sehr, sehr wichtig ist. Da ist er immer super nah dran. Die Musik, also auch das ganze Sounddesign. Da muss man vielleicht sagen, bevor ich aufs Bild eingehe im IMAX, das haben die so, das hat, also meine Ohren klingeln immer noch quasi. Toll, wirklich ganz, ganz toll, auch interessante Ideen, die da gemacht werden. Und Soundtrack von Ludwig Göransson, der ja einfach wie mittlerweile fast kein zweiter, einfach von den in Anführungszeichen jüngeren Musik machen für den sich. Ich habe heute meine, also heute ist wirklich, heute ist schlimm, ich weiß ja auch nicht, was ist. Hatte zum Beispiel gemacht auch die Mucke zu den Creed-Teilen, was dabei, zu Tenet war er auch dabei. Am bekanntesten wahrscheinlich für Mandalorian und auch Boba Fett und auch in Wakanda Forever, da hat er mitgearbeitet. Also ganz, ganz frischer, toller Sound, der hier in Oppenheimer natürlich bombastisch rüberkommt. Neben dem Ganzen, außerhalb ist aber auch innerhalb des Filmes im Sinne von der Darsteller einiges los. Das ist bis in die, das ist ein 3-Stunden-Film, wo es um super viele historische Persönlichkeiten geht, ist der so geil besetzt. Also wirklich einfach nur mal zu sagen, wer so unter anderem alles dabei ist. Ihr seht Gary Oldman, ihr werdet, da habe ich mich sehr gefreut, denn ich wusste das vorher nicht. Matthias Schweighöfer werdet ihr sehen. Alden Ehrenreich ist mit dabei. Jack Quaid, Kenneth Branagh, Rami Malek, Casey Affleck, Josh Hartnett, Florence Pugh, Matt Damon, Emily Blunt und natürlich in aller vorderster Front Robert Downey Jr. und Cillian Murphy dabei. Und ich muss wirklich sagen, brillant, absolut brillant. Und also wenn nicht, wenn Robert Downey Jr. nicht mindestens für den bester Nebendarsteller Oscar nominiert wird, dann weiß ich auch nicht mehr. Ihr habt natürlich gemerkt, größtenteils Männer, die ich hier vorgetragen habe, das liegt an der Story, die sich nun mal in dieser Zeit größtenteils auf Männer in den ganzen Positionen halt fokussiert war. Das war damals so. Trotzdem wird vor allen Dingen Emily Blunt, wird viel Raum eingerichtet. Das ist auch wichtig, um die Figur des Oppenheimer zu verstehen. Sie spielt nämlich seine Frau Kitty Oppenheimer. Und auch Florence Pugh als Jean Tedlock, wichtige Rolle. Finde fast, dass man da noch hätte mehr Sachen erklären können. Also da wird es fast immer, wenn sie auftaucht, wird es irgendwann fast zu so einer Art Kunstfilm, wo dann auch mal interessante Momente zwischen den beiden entstehen. Finde aber, dass die Figur hier fast ein bisschen wenig erklärt ist. Vielleicht soll es auch so sein, aber ein bisschen mehr hätte man da wahrscheinlich machen können. Aber beeindruckend. Auch Florence Pugh hier mit einer sehr, aus meiner Sicht, sehr langen Nacktszene auch mit dabei. Einfach nur, falls das den einen oder anderen interessiert. Wir haben in den historischen Figuren gerade schon gesagt, gerade mit diesem Duell zwischen Oppenheimer und Levi Strauss, zwischen den beiden, entspannt sich so der zweite Plot. Also es gibt einmal den Plot, wie den Oppenheimer dieses Dorf aufbaut, sage ich jetzt mal, diese kleine Stadt, in der die ganzen Wissenschaftler arbeiten, in Zusammenarbeit, enger Zusammenarbeit mit Leslie Groves, von Matt Damon gespielt, als derjenige, der das Militär quasi repräsentiert, der auch wieder unglaublich stark ist. Und auf der anderen Seite Levi Strauss, der halt das Ganze damals mit initiiert hat und nun aber einfach eine andere Agenda hat. Und das Ganze wird unterschieden und da kommen wir jetzt auf der einen Seite zu den Stilmitteln des Filmes, als auch zu der IMAX-Fassung, denn die verschiedenen Zeitebenen, die es hier gibt, werden auch in verschiedenen Farben dargestellt. Und das ist ganz interessant, weil normalerweise würde man sagen, das Ältere macht man in Schwarz-Weiß, ist hier aber genau andersrum. Also hier werden die aktuelleren Geschehnisse in Schwarz-Weiß gezeigt und alles, was damals mit dem Bau der Atombombe zu tun hatte, in Farbe. Das ist eines der Stilmittel. Im IMAX ist es dann auch so, dass dann ab und zu einfach die Leinwand größer wird, je nachdem, was gerade ist, vor allem bei den Schwarz-Weiß-Szenen. Aber das IMAX-Kino hat da wirklich, also wenn ihr die Chance haben solltet, letztes Mal schon mal gesagt, IMAX nicht gerade ganz günstig, aber die Frage ist, lohnt sich IMAX auch bei so einem Film, der kein Action-Film ist, wie es beim letzten Mal war hier bei der Besprechung von Mission Impossible und ich muss sagen, yo, total, der Film ist dafür gemacht, für die Leinwand und er schafft neben diesen bildlichen Sachen, die ich gerade erzählt habe, auch noch viele Stilmittel reinzubringen, auf der einen Seite auf dem Audio, im Audiobereich, wann da was sich wie bewegt, sehr spannend, aber auch von der künstlerischen Szene erzählt, aber man hat auch einmal, sieht man eine Figur wirklich einfach nur im Porträt und man fängt dahinter so an, die Bank, dass die Wand dann irgendwann bebt. Und gerade mit diesem audiovisuellen Teil, die Faszination, die sich während des Guckens auch bei mir gebildet hat, gegenüber der Bombe, was ja ganz schrecklich ist, was jetzt momentan auch logischerweise immer wieder mehr in unseren Köpfen drin ist, aber wie faszinierend das ist, dazu zu gucken, wenn die gebaut wird und wenn es dann irgendwann dazu geht, ob sie jetzt explodiert, wie das hingeleitet wird, da hat es mich in den Grill, einfach in den Sitz gepresst und das erzeugt Nolan halt wirklich wie fast kein zweiter, diese Spannung dort zu haben, obwohl ja was passiert, was jeder weiß. Ist ja fast so ein bisschen Titanic, weiß auch, was passiert. Und hier bei der Atombombe weiß da auch, was passiert. Aber hat mich wirklich, wirklich überzeugt. Das ist ein sehr, sehr langer Film. Was ich gehört habe, ist das im Original. Ich habe ihn nicht im Original gesehen, sondern in der deutschen Version. Man wohl teilweise sehr, sehr schwer den Akzenten und dem Genuschel von dem einen oder anderen Darsteller folgen kann. Das Problem hatte ich jetzt nicht in der Synchronisation, aber was mir manchmal schwer fiel, war die verschiedenen Leute zu unterscheiden. Nicht, weil ich die Gesichter gesehen habe, sondern wenn es halt darum geht, dass über, weiß ich nicht, da wird mal über Niels Bohr gesprochen oder dann über Hans Bethe oder was. Und deshalb wäre mein Tipp, ähnlich wie es auch bei Game of Thrones wäre, versucht euch, und es sind hier nun mal meistens Männer, von den Männern, mit denen er zusammenarbeitet, da mal ab und zu die Namen zu merken. Das kann helfen im Laufe des Films. Ich fand, den kann man trotzdem folgen. Ich glaube aber, wenn man da von Anfang an ein bisschen drauf achtet, fällt einem das Ganze wahrscheinlich noch etwas leichter. Ja, das war die Besprechung zum guten Oppenheimer. Große Empfehlung, wenn ihr die Chance habt, den irgendwie zu gucken. Ich glaube, dass das auch in Anführungszeichen normalen Kino sehr, sehr gut funktioniert. Und sind für mich 4,5 von 5 möglichen Hollywood-Schaukeln. Und werde ich noch besprechen, wie mir Barbie gefallen hat. Mal gucken, wer das Barbenheimer-Rennen da gewonnen hat. Aber das soll es gewesen sein mit der Besprechung zu Oppenheimer. Und ich habe euch das vorhin schon angekündigt. Es gibt jetzt, das ist keine Premiere, aber es ist selten, von mir eine Besprechung zu einem waschechten Horrorfilm. Selten genug. Und zwar geht es um Talk to Me. Talk to Me erscheint am 27.07. Ach guck, mein Computer meldet sich am 27.07. Und ging jetzt auch durch die ein oder andere Sneak. Und da habe ich ihn auch gesehen. Und das war insofern ganz lustig, als dass der Film als Horrorfilm, ich habe in einer Original-Sneak, das heißt mit dem Original-Audio gesehen, er startet wie so viele Horrorfilme dann doch mit einer Eingangsszene, die irgendwann sehr, sehr explizit wird, sodass auch sehr viele Leute rausgegangen sind aus dem Kino. Vor allen Dingen die Dame neben mir, die, ich würde sie jetzt mal auch so 60, 65 schätzen, die hatte was anderes gehofft bei der Sneak. Und das konnte ich dann aber auch nachvollziehen. Ich bin trotzdem drin geblieben, dachte, nee, jetzt gibst du dir das mal, guckst dir das an. Und zwar handelt es sich bei Talk to Me um einen australischen Film. Auch mal eine schöne Abwechslung. Und zwar wurde der Ganze gemacht von Danny und Michael Filippo. Ich kannte die nicht. Aber sie haben vor allen Dingen in Australien einen sehr, sehr großen YouTube-Kanal, der Raka Raka heißt, wo sie sich auch immer wieder mit Horror und auch mit teilweise Comedy-Elementen auseinandersetzen. Und die haben mit einigen Vorschusslorbeeren von diesem Kanal dann gesagt, okay, wir machen jetzt einen Film. Und das ist der erste, den sie rausbringen. Und zwar geht es in diesem Film um Mia. Mia ist die Hauptfigur, dargestellt von Sophie Wilde, die ich jetzt nicht kannte, muss aber dazu sagen, ich kannte eigentlich niemanden von den Schauspielern, bin da bestimmt auch nicht der Einzige. Und die gute Mia, beziehungsweise, naja, also Mia hat ein traumatisches Erlebnis gehabt, denn ihre Mutter hat vor 2 Jahren Selbstmord begangen und jetzt lebt sie allein mit ihrem Vater, aber neben dem Vater hängt sie vor allen Dingen ganz, ganz häufig bei ihrer Freundin Jade und ihrem Bruder Riley herum. Da ist sie größtenteils und auch die Mutter von den beiden. Übernimmt so ein bisschen der Part der Mutter von ihr und sie schläft dort auch häufig. Und man merkt so ein bisschen, okay, das Verhältnis mit dem Vater schwierig. Und sie sucht da so ein bisschen Hype. Parallel dazu ergibt sich, dass ein Video viral geht von ihrer Schule. Und zwar geht es in diesem Video darum, dass jemand besessen wird von einem Geist und dann halt komische Sachen macht. Und es stellt sich raus, dass es einen Gegenstand gibt und dieser Gegenstand wird dann auf eine Party mitgebracht, wo auch Mia ist. Und bei diesem Gegenstand handelt es sich um eine Hand. Also wie so eine Figur einer Hand. Man kann dieser Hand die Hand geben, das muss reichen. Was da jetzt wirklich vorgeht, das werdet ihr natürlich dann erfahren innerhalb dieses Films und ich muss sagen, Ich fand den ganz gut. Der ist schon gruselig, das definitiv. Für mich ein bisschen schwierig, das sei vielleicht dabei gesagt, dass ich den ja in der OV gesehen habe. Normalerweise gar kein Problem mit, aber das ist ein australischer Film. Dementsprechend haben die Leute einen gewissen Aussie-Dialekt, mal etwas mehr, mal etwas weniger. Und je nachdem, welche Person da gerade spricht, ist das dann auch mal etwas härter zu verstehen. Es gab auch keine Untertitel, was ja in Ordnung ist, nur das sei da vielleicht dazu gesagt. Ich fand, dass der für mich als jemand, der nicht so viele Horrorfilme sieht, oft, also vor allen Dingen nicht, wenn es so um Geister oder so geht, sondern dann doch eher bei den Thrillern oder Slashern ist, ich fand, dass da doch relativ viele Figuren eine gewisse Tiefe hatten, was mir ganz, ganz gut gefallen hat. Man muss natürlich so ein bisschen dieses kaufen, dass man sich dann einfach trifft, um das zu machen mit dieser Hand und dass man da diese Schwelle übertreten will, das muss man ein bisschen kaufen. Er ist auch ordentlich hart, also in Szenen, wo es dann um Gewalt geht, da ist sie auch richtig, richtig knackig inszeniert. Das kann man nicht anders sagen. Und auch ich, kleiner Schisser, habe zweimal die Augen zugemacht. Das darf ich euch ja verraten. Trotzdem, manche Sachen sind dann ein bisschen sehr durchsichtig. Es gibt dann natürlich noch ein, zwei Twists, die mich jetzt nicht so überrascht haben. Fand den aber jetzt auch besser als so ein 0815-Horror. Ich bin auch sehr gespannt, was der gute Janosch dazu sagen wird. Der hat den, glaube ich, ja beim Fantasy Filmfest oder wie ich es nenne, Final Fantasy Filmfest gesehen. Und da bin ich auch gespannt drum, was er denn dazu sagt. Also ich glaube hier mit der klaren Maßgabe, ey, das ist schon ein härterer Horrorfilm, zumindest in gewissen Ansinnungen. Ist auch ein psychologischer Horror. Das heißt, es geht dann, wie gesagt, auch um Vergangenheit. Es geht um zerrüttete Familienverhältnisse. Es geht logischerweise dann auch irgendwie um Sexualität. Spannend, durch Australien einfach auch mal einen anderen Flair dort zu bekommen. Und jung und frisch das Ganze. Ich habe ihn tatsächlich für mich jetzt etwas höher bewertet, als ich das im ersten Moment gemacht habe. Der ist ein bisschen gewachsen bei mir. Ich war da erst bei 3, aber ich würde ihm jetzt im Nachhinein 3,5 von 5 möglichen Hollywood-Schauspielern geben. Und das von Luke für einen Horrorfilm. Immer dran gedacht. Also Talk to Me ab dem 27.07. im Kino. Und bevor wir dann zum letzten Film des heutigen Tages zu Barbie kommen, gehen wir einmal kurz in die Zahlen, weil das für Barbie jetzt natürlich auch wichtig ist. Es ist Montag, das heißt, es sind bis jetzt nur die Hochrechnungen für die deutschen Besucher mit dabei. Ich finde es aber trotzdem auf jeden Fall spannend, sich das Ganze anzugucken, was denn da in Deutschland los war. Und zwar auf der Nummer 1 ist es Barbie, den ich gleich besprechen werde. Der, und das ist wirklich saugut, zweitbester Start des Jahres mit 732.000 Besucher. Also das ist wirklich, da hat die Marketingkampagne und natürlich auch das Thema gut gefruchtet. Ich erzähle gleich noch ein bisschen was dazu, wie das auch bei mir im Kino aussah. Und 732.000, wow. Oppenheimer schafft 500.000, was auch wirklich, wirklich saugut ist. Wenn man es vergleicht mit den letzten drei von ihm, mit Tenet, Dunkirk und Interstellar, da war Interstellar mit 373 noch der Beste. Also 500.000 Besucher auch da, ey, saugut. Und wirklich Hut ab, Chapeau, die beiden zusammen. Ihr vielleicht überlegt, ich habe in den letzten Episoden auch immer erzählt, dass es gerade jetzt im Sommer meistens auch unter 1 Million Besucher am Wochenende sind. Und die beiden haben es ja zusammen jetzt schon geschafft, deutlich darüber zu kommen. Also saugut, freut mich für die Kinos da draußen. Die darben ja so ein bisschen. Und wenn man jetzt sieht, was gerade mit der Schauspielergesellschaft passiert, wird das so weitergeht. Gesellschaft, Gewerkschaft, ne? Dritter Platz, und um den tut es mir tatsächlich leid. Es ist immer noch respektabel, in der zweiten Woche 172.000 Besucher zu machen. Aber Mission Impossible, Dead Reckoning Teil 1, das war ja ein bisschen klar, da werden jetzt natürlich einige abgezogen durch Barbie und Oppenheimer. Hätte vielleicht eine Woche früher was geholfen, muss man ehrlich sagen. Um den tut mir das fast ein bisschen leid. Vergesst den bitte nicht. Ich weiß, momentan muss man viel gucken im Kino als wirklicher Filmfan. Aber ja, der hat jetzt insgesamt 552. Das heißt, da ist Oppenheimer in der ersten Woche schon nah dran. Immer noch respektabel, aber ja, da spielt dann wirklich jetzt der Veröffentlichungszeitraum eine sehr, sehr große Rolle. Auf der 4 vielleicht noch kurz festgehalten, Elemental, immer noch total respektabel, also muss ich echt sagen. Und Miraculous, Ladybug und Cat Noir. So, zurück zu Barbie. Janosch hat, wie gesagt, ja schon die große Hafenrundfahrt da mit euch gemacht. Dementsprechend ist es da für mich eher daran zu sagen, wie es mir dann gefallen hat, als euch jetzt den Ablauf des Filmes zu erklären. Und erstmal war es total geil, weil fast, also nicht das ganze Kino, ich sag mal so 20-30% waren in pink gekleidet. Ich bin ja Freund von Hypes und das finde ich richtig cool. Die Leute hatten dort eine gute Zeit, die da reingegangen sind. Und wie gesagt, davon bin ich erstmal Fan. Auch wenn ich jetzt nie Barbie-Fan war. Also ich hatte halt einfach keine, dieses dumme, nur Jungs, nur Mädels dürfen da mitspielen, ist natürlich völliger Quatsch. Aber in meiner Jugend war es einfach so, dass ich eher bei den Ghostbusters und den Turtles war. Aber Barbie, und da vielleicht sei nochmal empfohlen, es gibt auf Netflix ja die für mich sehr gute Doku-Reihe The Toys That Made Us. Da gibt es eine Folge zu Barbie, die sau interessant ist. Also auch für jemanden, der jetzt nichts mit dem Thema Barbie zu tun hat, einfach aus betriebswirtschaftlicher oder auch Popkultursicht, ist das eine tolle Folge. Dementsprechend kann ich als jemand, der nicht mit Barbies gespielt hat, diese ganzen Referenzen, die dort kommen innerhalb des Films, die sind ja oft auch erklärt. Viele davon erkenne ich, aber halt auch ganz, ganz vieles nicht. Und ich muss sagen, was ich mochte an dem Film war logischerweise der Humor. Finde auch, dass sehr viele der Schauspieler dort echt einen geilen Job gemacht haben. Also allen voran natürlich Margot Robbie, die da komplett außer Frage steht. Aber Ryan Gosling, das musst du erstmal so spielen. Also muss man wirklich sagen, Hut ab dafür, hat er wirklich gut gemacht. Und Kate McKinnon ist ja bei mir auch immer so, das ist leicht zu viel, fand ich hier. Aber in der, ich glaube, Verrückte Barbie hieß sie, sehr, sehr gut. Die Inszenierung gerade in Barbieland, was dort, wie viel Liebe zum Detail da drin ist, ganz, 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 ganz großartig. Und jetzt kommt das Aber. Für mich war das Ganze, was ja irgendwie Meta sein sollte, dann doch teilweise so super mit dem Holzhammer draufgekloppt. Also die ganze sehr, sehr wichtige Thematik des Feminismus, des Patriarchats und so weiter, das war mir aber teilweise wirklich einfach ein bisschen plump, muss ich sagen. Vielleicht ist das für den großen Teil der Kinogänger so, dass man das machen muss, und da wird Greta Gerwig, die Regisseurin, mit Sicherheit das Ganze auch so im Kopf gehabt haben. Ich finde, die kann aber grundsätzlich Meta und das Ganze eher unterschwellig zu machen. Es hätte mir fast ein bisschen besser gefallen, muss ich ehrlich sagen. Und deshalb ist auch für mich, ich finde das einen guten Film, einen wirklich sehr guten Film. Ich will da gar keinen Hype oder so zerstören, gerade wenn ihr Fan von Barbie seid und so. Aber ich finde, für mich wurde er dem Hype in dieser Form nicht gerecht. Wenn der dazu führt, dass mehr Leute jetzt drüber nachdenken, über das ganze Thema, und vielleicht nicht ausschließlich dieses, es ist ein Anti-Männer-Film, das ist ja großer Quatsch. Das ist großer Quatsch. Das ist nur ein Anti-nicht-richtig-nachdenken, eingefahren sein, egal auf welcher Seite Film, und das ist natürlich gut und richtig. Aber im direkten Vergleich, auch wenn es zwei ganz andere Filme sind, aber es ist nun mal das Barbenheimer-Event, dann verliert das für mich Barbie leider. Und deshalb sind es für mich immer noch sehr, sehr gute und mit großen rosa-pinken Sternchen drumherum 3,5 von 5 Hollywood-Schaukeln. Ja, habt ihr das auch gehört? Ich hoffe, dass ihr jetzt trotzdem noch uns gewogen bleibt. Genau, den Start dieser Woche Talk zu mir habt ihr bekommen. Es wird auch Janosch jetzt demnächst irgendwann nochmal was machen. Und ich glaube, dann ist jetzt auch die Phase, wenn ich das richtig im Kopf habe, der sehr, sehr großen Neustarts erstmal durch, oder? Es kommt jetzt noch Turtles. Da schaffe ich es leider nicht in die Pressevorführung, was mich ein bisschen nervt. Aber ja, ihr wisst ja, momentan ist it is what it is. Ich werde allerdings wahrscheinlich sehen können den Gran Turismo. Bin ich auch mal gespannt. Geisterwelle habe ich auch nicht geschafft, aber der startet ja die Woche auch noch immer. Freuen wir uns drauf. Vielleicht hier noch der Hinweis, weil es gibt ja immer diese Best of Cinema Serie, wo nochmal ältere Filme im Kino gezeigt werden, wo ich beim letzten Mal ja bei Eiskalte Engel dabei war. Am 1.8., falls ihr da Bock drauf habt, das Parfüm, die Geschichte eines Mörders, toller Film, den es dann dort geben wird. Und in der Woche dann, ja, wie gesagt, die Turtles und auch Mac 2. Naja, muss man selber wissen. Also, lasst euch nicht ärgern. Habt noch ein paar geile sonnige Tage und wie beim letzten Mal schon gesagt, guckt euch, wenn ihr Sky oder Wow habt, The Night Of an. Damit bin ich fertig und die war geil. In diesem Sinne, schönes letztes Wort. Macht es gut, schwingt den Hut und toodaloo.